Guten Morgen. Dem italienischen König Umberto wurde ein abgelehntes Gnadengesuch zur Unterschrift vorgelegt und dort stand, Gnade unmöglich, im Gefängnis lassen. Und König Umberto dachte nach, er kannte den Mann, der Mann hatte zwei Kinder und er dachte, die ganze Zukunft von ihm und von seiner Familie ist zerstört auf immer und ewig. Und er entschied sich durch eine kleine Kommaverschiebung, dem Ganzen einen anderen Drive zu geben. Er killerte dieses Komma weg und machte es hierhin. Gnade. Unmöglich im Gefängnis lassen. Und diese Anekdote illustriert, warum ich Christ bin. Ich bin Christ, weil es die Gnade gibt. Punkt. Würde es die Gnade nicht geben, glaube ich, wäre ich kein Christ. Und weil mich die Gnade Gottes immer wieder überwältigt, getröstet, gelassen lässt, kann ich auch voller Freude durchs Leben gehen, weil ich weiß, nichts kann mich von der Liebe Gottes trennen. Nichts, Punkt, und es kommt auch kein Aber. Und so passt es auch, dass wir zu Beginn der Expedition zur Freiheit mit der Gnade beginnen, diesem wichtigsten Thema überhaupt, der wichtigsten Botschaft der Bibel, der wichtigsten Botschaft Jesu, das Zentrum des evangelischen Glaubens und auch der Kern für Martin Luther. Und gleichzeitig merken wir, dass das Wort Gnade, dass das Wort Vergebung kaum noch in unsere Zeit passt. Gnade klingt so nach Unterwürfigkeit, nach Erbarmen, nach einem demütigen Hinnehmen, ja sogar nach Schwäche. In einer Zeit, wo wir doch alle lernen, für uns einzustehen, unseren Mann, unsere Frau zu stehen, wo wir selbst alles richtig machen wollen, uns nichts nachsagen lassen wollen, wo wir für alles eine Absicherung haben, oder zur Not eben das verbergen, was andere nicht von uns wissen sollen. Ja, Gnade klingt wie ein altes, wie ein überholtes Wort aus alten Zeiten. Und vielleicht denkst du, Gnade habe ich doch in meinem Leben gar nicht so nötig. Ich will selbst mein Leben in der Hand haben und selbst mein Mann und meine Frau stehen. Ich glaube aber, dann belügst du dich. Ja, Gnade passt vielleicht nicht mehr in unsere Zeit vom Wort, aber ich glaube, dass wir die Gnade genauso brauchen wie die Menschen zur Zeit Jesu. Jeder von uns, jeder, der hier sitzt, braucht Gnade. Denn niemand ist perfekt und wenn ich ehrlich auf mein Leben schaue, dann merke ich, dass ich Tag für Tag immer wieder versage, dass ich immer wieder meine Mitmenschen verletze, dummerweise die, die mir am wichtigsten sind, oft am tiefsten. Gleichzeitig werden Menschen immer wieder an mir schuldig. Und als Christ merke ich auch, dass ich ganz, ganz, ganz viel von christlicher Ethik verstanden habe und leider nur ganz, ganz wenig davon tatsächlich lebe. Und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, dessen Gewissen ihn manchmal quält. Eckhard Krause, unser Prediger des Oktoberfestes, sagte, schuldig werden ist ein Menschenrecht. Pia hat das auch schon gesagt, schuldig werden ist ein Menschenrecht. Und ich denke, dieser pointierte Satz stimmt, er hat recht damit. Denn niemand von uns ist ohne Schuld. Theologisch gesprochen, niemand von uns sündigt nicht. Gott allein ist sündlos. Und genau deshalb brauchen wir auch die Gnade immer wieder. Diese Liebe, diese Barmherzigkeit, dieses Ja Gott uns gegenüber, damit mein Gewissen mich nicht mehr quält, ich meine Schuld vergeben bekomme und ich tatsächlich neu beginnen kann. Und das ist für mich das Evangelium, die Gnade Gottes. Das ist die gute Botschaft. Und diese gute Botschaft ist tatsächlich anders als alle anderen Religionen in dieser Welt. Denn in allen Religionen gilt es, sich anzustrengen, um Gott zu gefallen. Es heißt immer auf irgendeine Art und Weise, du wirst Gott und letztlich auch den Menschen gerecht, indem du Regeln befolgst. Natürlich sind die Regeln bei allen Religionen ganz unterschiedlich, aber alle zielen darauf hinaus, Mensch, Menschenkind, streng dich an, gefalle Gott durch dein Tun, damit er dich vielleicht doch liebt und annimmt. Seien es die 613 Ge oder Verbote des Judentums, um Gottes Liebe zu verdienen, seien es die 5 Säulen des Islams, um gerecht zu werden, oder das Auf und Ab des Buddhismus, wo ich in jedem Leben möglichst viel gute Taten anhäufen muss, damit ich irgendwann ins Nirvana, ins Nichts erlöst werde. Und wenn wir das hören und wenn wir ehrlich sind, merken wir, kein Mensch wird das Ziel jemals erreichen. Man kann sich ihm annähern, aber sündlos, schuldlos ist niemand von uns, egal wie sehr er sich anstrengt. Und dann kommt Jesus mit dieser Skandalbotschaft. Du musst dich nicht anstrengen. Du brauchst dich nicht anzustrengen, denn Gott, der gute Vater im Himmel, schenkt dir seine Gnade. Einfach so, ohne Wenn und Aber. Vielleicht sträubt sich in dem einen oder anderen von euch etwas, weil er sagt, hallo Carsten, im Christentum geht es doch auch um Regeln und Verbote und Gebote. Falsch. Wirklich falsch. Falsch, falsch, falsch. Das wäre keine gute Nachricht, wenn es im Christentum auch um Regeln und Gebote gibt, die wir einhalten müssen, um Gottes Liebe zu verdienen. Jesus sagt was anderes. Du musst dir die Liebe nicht erarbeiten. Du musst sie dir nicht erarbeiten. Sie wird dir geschenkt. Und die erste Person, die mit Jesus in den Himmel kommt, sie verdeutlicht das ungemein. Wisst ihr, wer das war? Wer war der erste Mensch? Genau, der Schächer am Kreuz. Es ist der Verbrecher, der zur Seite Jesu hängt, ebenfalls hingerichtet wird und er sagt zu Jesus, Jesus, bitte denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus schaut nicht abfällig zur anderen Seite, sondern er sagt, ich versichere dir, du Verbrecher wirst noch heute mit mir im Paradies sein, im Himmel sein. Der erste Mensch, der in den Himmel kommt mit Jesus, ist ein Verbrecher. Und wir müssen uns das nochmal bewusst machen. Nicht irgendwie ein Mensch, der mal was falsch gemacht hat, sondern ein Mensch, der so schlimme Verbrechen getan hat, Aufruhr, Mord, dass er am Kreuz zum Tode verurteilt wird. Und Jesus, wie reagiert er? Ohne Wenn und Aber sagt er ihm zu, du wirst heute mit mir im Himmel sein, im Paradies. Und natürlich, das ist weder gerecht, das ist nicht fair, das ist unbegreiflich, das widerstrebt all unserer Vernunft. Aber die Bibel ist eindeutig, das ist die Liebe pur. Du wirst mit mir heute im Paradies sein. Und das ist schwer zu verstehen und es ist noch schwerer, es für sich selbst anzunehmen, denn es widerspricht total unserer menschlichen Natur. Es fällt uns ja viel leichter, etwas zu tun und dafür dann eine Belohnung zu bekommen. Nach dem Motto, gute Taten, schlechte Taten. Baue ich dreimal Mist, dann kann ich etwas ganz Gutes tun, um die Waage irgendwie wieder auszugleichen, möglichst in der Balance zu halten. Der Verbrecher hatte diese Chance nicht mehr. Er hing dort und er wusste, in wenigen Minuten wird er tot sein. Was soll er am Kreuz noch Gutes vollbringen, um seine Waage auszugleichen? Keine Chance. Und trotzdem sagt Jesus, du wirst mit mir heute im Paradies sein. Weil du mir vertraust, nehme ich dich mit in den Himmel. Und all dein schlimmes Leben wird nicht angerechnet bei Gott. Der Himmel steht dir offen. Die Bibel ist da wirklich eindeutig. Lasst euch nichts anderes einreden. Die ist wirklich eindeutig. Sie sagt, im Himmel landen nicht diejenigen aufgrund dessen, was sie verdient haben, sondern du landest im Himmel, obwohl du es im Grunde nicht verdient hast. Jesus öffnet den Himmel durch seinen Tod am Kreuz für jeder Mann und jeder Frau, unabhängig von dem, was wir leisten oder nicht leisten. Man kann sich den Himmel nicht verdienen, aber der Himmel steht durch die Gnade jedem offen. Klingt das nicht vielleicht so einfach? Verkündige ich nicht das, was Bonhoeffer so eindrucksvoll angemahnt hat, indem er sagte, die Kirche verspricht auch immer wieder die billige Gnade? Manche Menschen verstehen ja tatsächlich eine billige Gnade darunter. Nach dem Motto, ich kann tun und machen, was ich will, denn Gott liebt mich ja sowieso. Ich kann nie aus der Liebe Gottes fallen, also lebe ich, wie ich es für richtig halte. Gnade ohne einen Preis? Gnade ohne Kosten, Gnade und dann einfach alles beim Alten lassen. Wo ist da die Verantwortung, von der Pia sprach? Und dann gibt es die anderen, die doch etwas werken und immer wieder was tun, weil sie denken, naja, ich will mich da nicht ganz auf Gott verlassen, sondern mein rechtschaffendes Leben sieht vielleicht Gott doch fröhlich an und ich kann da was auf der guten Seite der Waage mir verdienen. Und mittlerweile glauben auch ganz viele Menschen, ich bin doch ganz okay. Ja, ich bin nicht auf dem Level einer Mutter Teresa, aber so schlimm ist doch mein Leben auch nicht so. Ich bewege mich im oberen Mittelfeld und das reicht doch. Und vielleicht ertappt sich der ein oder andere und denkt, würden alle Menschen so leben wie ich, dann wäre doch die Welt tatsächlich ein besserer Ort. Jesus erzählt eine sehr bekannte Geschichte, die auch einige von euch kennen, die den Sinn von Gnade absolut verdeutlicht und auch die unterschiedlichen Sichtweisen, menschlichen Sichtweisen der Gnade widerspiegelt. Es handelt sich um die Geschichte des verlorenen Sohnes, so hieß sie früher, heute wird sie in der Literatur anders genannt, weil das auch besser den Kern der Geschichte trifft. Die Geschichte vom barmherzigen Vater oder die Geschichte von den zwei Söhnen. In aller Kürze, es handelt sich darum, ein Vater hatte zwei Söhne und der jüngere Sohn lässt sich gegen jede Vernunft sein Erbteil auszahlen, um auf Reisen zu gehen. Und er reist in die Ferne und verprasst das Geld mit Partys, Prostituierten und Drogen. Und irgendwann ist er arm und muss als Schweinehirte sich etwas zum Essen verdienen. In dem Moment erinnert er sich an seinen guten Vater und denkt sich, allen Angestellten daheim am Hof meines Vaters geht es viel besser als mir, also kehre ich um. Er kehrt aber um mit einem schlechten Gewissen und denkt sich, Sohn kann ich mich nicht mehr nennen nach der Aktion, aber vielleicht kann ich auf dem Hof meines Vaters arbeiten. Nach langer Reise, nach langer Rückkehr erblickt er den Hof und etwas Unglaubliches geschieht. Sein Vater rennt ihm entgegen, schließt ihm in die Arme und sagt, mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Der Vater freut sich unbändig über die Rückkehr seines jüngeren Sohnes, seines totgeglaubten Sohnes, und er richtet ein großes Fest aus. Es wird gefeiert und der ältere Bruder, der treu und brav und gut auf dem Hof des Vaters Jahr ein, Jahr aus arbeitet, ist enttäuscht und ist zornig, dass es ein Fest gibt für den jüngeren Sohn. Er selbst hat noch nie ein Fest ausgerichtet bekommen. Wie gesagt, Jesus erzählt diese Geschichte, um zu verdeutlichen, was Gnade ist. Und er sagt, in dieser Geschichte ist der Vater Gott selbst und es gibt diese zwei Söhne, die Menschen. Und wir starten unsere Expedition zur Freiheit mit dieser Geschichte. 6 Kapitel in diesem Buch handeln um diese Geschichte. Und ich vermute, ganz viele von euch haben diese Geschichte schon zigmal gehört, gelesen, vielleicht Predigten dazu gehört, vielleicht schon selber Predigten dazu gehalten. Dennoch, diese Geschichte ist nicht umsonst eine große Geschichte der Weltliteratur, weil so unendlich viel darin steckt. Und die 6 Kapitel der ersten Woche behandeln diese Geschichte. Und es ist so wunderbar zu lesen, was in dieser Geschichte alles noch steckt, auch wenn man sie kennt. Deshalb wirklich die Aufforderung, wenn ihr es noch nicht getan habt, besorgt euch dieses Buch, 15 Euro kostet es am Büchertisch, mit dieser CD, wunderschöne Lieder. Und ihr alle, die ihr sie kennt, wisst, dass Klaus Douglas und Fabian Vogt für gute Qualität stehen. Deshalb lasst euch auf diese Expedition ein. Und meine wärmste Empfehlung ist, lest nicht nur die Kapitel, sondern sucht euch eine Kleingruppe, wenn ihr nicht schon in einer seid, und geht 6 Wochen lang in dieser Kleingruppe auf Expedition. Deshalb haben wir hier diesen Mann hingestellt, der wandert. Eigentlich müssten wir ihm noch 2, 3 Gefährten zur Seite stehen, weil Ziele erreicht man besser in der Gruppe als alleine. Ihr habt den Flyer auf dem Tisch, wenn ihr noch eine Kleingruppe sucht, dort sind alle Infos drin, füllt es einfach aus, drückt es am besten Kai direkt in die Hände und er ordnet euch dann einer Kleingruppe zu, damit ihr wirklich 6 wunderbare Wochen erleben könnt. Zurück zur Geschichte. Ich will jetzt nicht die Geschichte auslegen, sondern ich will ganz viele Fragen stellen, damit ihr merkt und erlebt, was alles in dieser Geschichte steckt. Ich will Appetit machen, dass ihr wirklich diese erste Woche der Expedition macht. Ich habe die Geschichte gelesen und mich gefragt, was ist das eigentlich für ein Gott, der seinen Hallotri-Sohn, der bekannt ist dafür, dass er faul ist, dass er nicht zuverlässig ist, sein Erbteil zu geben? Gott weiß doch, dass er ihn eigentlich ins Verderben lässt. So lese ich die Geschichte, so verstehe ich sie. Gott weiß mit offenem Auge, mit offenem Herzen, ich gebe dir das Geld und du wirst früher oder später wieder zurückkehren, weil du es nicht geregelt kriegst. Und da frage ich mich, warum lässt Gott das zu, dass Menschen ins Verderben rennen? Und ich frage mich, ist es wirklich so einfach, am Tiefpunkt einfach umzukehren, zurück zum Vater zu kommen? Nach dem Motto, ach, der gute alte selige Mann, der wird sich schon freuen, wenn ich wieder da bin. Für mich ist es so gar nicht dieses Gottesbild des gerechten, des heiligen Vaters, sondern mich erinnert dieser Gott eher an so einen bräsigen Großvater, der nicht mehr alle Tassen im Schrank hat, ein gutseliger Typ, wo man heimkommt und sowieso willkommen ist, unabhängig von dem, was man gemacht hat. Was opfert denn Gott, dass wir seine Gnade bekommen? Und ich frage mich, ist Gnade eine Stärke oder ist Gnade nicht vielmehr eine Schwäche Gottes? Und warum, das ärgert mich, warum wird der ältere und rechtschaffende Sohn eigentlich getadelt? Was hat er falsch gemacht? Er arbeitet, er bleibt daheim, er tut Gutes und dennoch richtet ihm der Vater, Gott, kein Fest aus. Wenn wir ein gottgefälliges Leben führen, wenn wir in der Nähe des Vaters sind, werden wir nicht belohnt. Was ist das überhaupt für ein Gott, der seine Kinder nicht gleichmäßig, gleichermaßen behandelt, sondern dem einen zu Ehren ein Fest gibt, dem Hallotri, und dem anderen noch nicht mal Bescheid sagt und ihn zum Fest einlädt, sondern das Fest ist schon im Gange und der ältere Bruder erfährt es dann aus der Ferne. Was ist das für ein Vater, der unterscheidet zwischen Lieblingssöhnen und anderen Kindern? Gleichzeitig frage ich mich, warum dieser ältere Sohn, der Tag ein, Tag aus in der Nähe des Vaters Gottes lebt, so wenig von der Liebe, der Gnade und der Barmherzigkeit Gottes widerspiegelt. Müsste er vielleicht nicht auch mal ausbrechen, weglaufen, eigene Erfahrungen machen und umkehren? Ich frage mich, bin ich eher dem jüngeren Sohn ähnlich oder doch dem älteren? Was sollte ich von dem, der mir so unähnlich ist, vielleicht lernen? Ihr merkt, diese und viel, viel mehr Fragen werden in der ersten Woche der Expedition beantwortet. Und nicht nur beantwortet, sondern die Expedition zeigt, was Gnade mit dir und deinem Leben zu tun hat. Und ich weiß, die Geschichte vom barmherzigen Vater klingt viel zu schön, als um wahr zu sein. Manchmal denkt man, das ist eine wunderbare Märchen, Geschichte, Anekdote, aber kann sie auch wahr werden? Aber ich bin davon überzeugt, dass Gott tatsächlich wie ein Vater ist, wie ein guter Vater, der weiß, Regeln sind wichtig, denn ja, Regeln können Menschen verändern. Aber Gott weiß auch, nur die unverdiente Gnade und Liebe kann Menschen verwandeln und zur Umkehr bewegen. Und das ist ein Unterschied. Ob ich mich einfach nur verändere durch äußere Gebote oder ob ich verwandelt werde. Pia hat es gesagt, aber es ist so wichtig, dass ich es auch nochmal sage. Gott sagt nicht gut zu all unserem Mist, klopft uns nicht auf die Schultern und sagt, toll, ins Verderben gerannt. Aber er verurteilt uns nicht, sondern sagt sein Ja. Ja, ich halte zu dir, ich stehe zu dir, trotz deines Scheiterns. Egal wie deine Tagesperformance ist, egal wie oft du scheiterst und versagst. Und davon bin ich zutiefst überzeugt, weil dieses Ja Gottes, dieses Ja zu deinem Leben vorangeht. Deshalb können wir Menschen uns ändern und verwandeln lassen. Deshalb können, habe ich hier geschrieben, nein sollen, nein müssen wir die Gnade Gottes immer wieder annehmen und dieses Evangelium immer wieder hören, damit es in unseren Herzen ankommt. Denn bei all dem geht es nicht darum, wie wir in den Himmel kommen, sondern wie der Himmel in unser Herz kommt. Und ich bringe euch einen Vers noch mit, den ihr auch hier vorne lesen könnt. Diesen Vers habe ich zum ersten Mal in dieser Woche bewusst gelesen. Und dort heißt es, achtet darauf, dass niemand sich von selbst von der Gnade Gottes ausschließt. Von selbst von der Gnade Gottes ausschließt und dass seine Bitterkeit wie eine giftige Pflanze alle anderen gefährdet. Schließt euch niemals von dieser Liebe Gottes aus, weil ihr daran zweifelt, weil ihr nicht daran glaubt, weil ihr sie nicht wollt. Schließt euch niemals aus. Denn wir können wunderbare Dinge vollbringen, wenn wir diese Gnade Gottes jeden Tag neu in unser Leben lassen. Gnade nimmt uns an, wie wir sind, aber wir müssen Gott sei Dank nicht so bleiben, wie wir sind. Und ich habe eine Geschichte mitgebracht, eine wahre Geschichte, die das nochmal wunderbar verdeutlicht. 2005. Der 11-jährige Ahmed spielt im Flüchtlingslager in Jenin mit einer Spielzeugpistole. Und israelische Soldaten bekommen es mit der Angst zu tun und denken, das ist ein Palästinenser, der sie angreift und sie schießen auf ihn. Sie treffen ihn am Kopf, der Junge sackt zusammen und wird mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus nach Haifa gebracht. Dort stellen die Ärzte nur noch seinen Hirntod fest. Es ist zu spät. Der Krankenpfleger der Station geht auf den Vater Ismael zu und sagt, bei all dem Leid, das Sie und Ihre Familie jetzt erfahren haben, wollen Sie nicht die Organe Ihres Sohnes zur Organspende freigeben? Und an wen gehen die Organe, fragt Ismael. Und der jüdische Krankenpfleger guckt betroffen zu Boden und sagt, an israelische Kinder, wenn sie zustimmen. Und der Vater Ismael hat in der ersten Intifada gegen Israel gekämpft. Die Soldaten haben sein Kind getötet. Und er ringt mit sich. Und er ruft seine Frau an. Und sie diskutieren lange. Und er sagt, wir müssen diese Gewalt durchbrechen. Und er stimmt zu. Er stimmt zu, er ringt mit sich und Gnade erweicht sein Herz. Und sie stimmen dieser Organtransplantation zu. Das ist Gnade. In einer Region, wo es immer heißt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Du hast mir was gemacht, ich werde dir was Schlimmeres tun. Entscheidet sich dieser ehemalige Intifada-Kämpfer und sagt, ich werde diese Gewalt durchbrechen. Ja, mein Sohn ist tot. Er wird nicht mehr lebendig werden. Und dennoch soll er Leben ermöglichen. Und mit den gespendeten Organen werden tatsächlich 6 israelische Kinder gerettet. Das Herz wird verpflanzt, die Nieren werden verpflanzt, die Lunge wird verpflanzt, die Leber und, und. Dieser kleine 11-jährige Junge ermöglicht in einer Region, in der es seit Jahrhunderten um Gewalt geht, dass die Gnade Gottes in dieser Welt Herzen und Menschen verändern kann. Es gibt diesen Film, er heißt Das Herz von Jenin. Guckt ihn euch an. Wunderbarer Film, der diese wirklich wahre Geschichte beschreibt. Und vor allem achtet darauf, dieses Zitat nochmal aus Hebräer, dass niemand sich von selbst von der Gnade Gottes ausschließt und dass seine Bitterkeit wie eine giftige Pflanze alle anderen gefährdet. Ich möchte noch kurz beten. Guter Gott im Himmel, danke für deine grenzenlose Gnade. Danke, dass dein Ja stärker ist als alle Neins dieser Welt. Stärker als alle Schuld, alles Versagen, alles Zorns, aller Zweifel. Und nimm nun all mein Anklagen von mir, alle meine Zweifel, meine Schuld, all das, was mich hindert, mich deiner Gnade zu öffnen. Ich gestehe, ich hab's vermasselt. Ich habe deine Liebe nicht verdient. Dennoch, ich vertraue, ich möchte verstehen, erleben, dass du mich nie verstößt, dass deine Gnade hier und bis in alle Ewigkeit für mich gilt. Schenk mir wieder und wieder, jeden Tag neu deine Gnade, damit ich leben kann und dein Himmel in mein Herz gepflanzt wird.